Ich will euch zu Beginn oder ganz zu Beginn der Predigt ein Ehepaar vorstellen. Ihre Namen sind Alte und Della, genau, da sind sie schon auf der Leinwand, danke. Die beiden sind, können alle sehen, die beiden sind so Mitte bis Ende 60 Jahre alt. So genau wissen sie das nicht, dort wo sie herkommen, gibt es keine Geburtszertifikate, zumindest nicht in ihrer Zeit. Die meisten Menschen in Niger haben am 1. Januar Geburtstag. Was einfach daran liegt, ist, dass wenn sie sich nachträglich ein Zertifikat beschaffen, ihr Geburtstag einfach auf den 1. Januar festgelegt wird. Sie haben 11 Kinder. Das hört sich für alle also mit Sicherheit viel an. Für ihre Volksgruppe und für ihre Generation ist das vielleicht mal so Durchschnitt. Sie leben in einem relativ kleinen Dorf in Niger, das heißt Tagabailas, das ist in der Provinz Agadez. Diese Provinz, muss man sich vorstellen, ist ungefähr flächenmäßig etwas größer als Deutschland, zu 80% Sahara-Wüste, also richtig Sand und Schutt. Und daher auch einfach nicht so das lebensfreundlichste Fleckchen der Erde, sag ich mal. Trotzdem, Alte und Della, sie leben gerne dort. Es ist dort, wo sie groß geworden sind, es ist ihre Heimat, dort, wo sie verstanden werden, wo sich ihre Kultur seit vielen Generationen entwickelt hat. Etwas macht sie jedoch anders als alle Menschen oder fast alle Menschen ihrer Gruppe, und das ist, dass sie vor ungefähr 30 Jahren Christen geworden sind. Die Fulani, so heißt ihre Ethnie, das ist eine Volksgruppe in Nordwestafrika, eine nomadische Volksgruppe, und das sind Menschen, die wir, ich sag mal so im christlichen Fachjargon, als eine unerreichte Volksgruppe bezeichnen. Ich sage dazu gleich noch mehr. Will das nur ganz kurz beschreiben. Eine Volksgruppe gilt als unerreicht, wenn sie sehr wenig oder gar keinen Zugang zur christlichen Botschaft hat. Das sind ethnische Gruppen, bei denen die ganz große Mehrheit, also über 98% der Menschen, nicht an Jesus glaubt. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nie die Chance bekommen haben, zu erfahren, wer Jesus ist und was er ihnen anbietet. Also die Fulani in Westafrika sind mit 20 Millionen Menschen eine solche Volksgruppe. Alte und Della sind da mittendrin, und jedoch so eine Volksgruppe splittert sich ja dann noch auf, so in diverse Dialekte und Untergruppen. Sie sind Wudabe, Fulani, und bei denen gab es bis vor 30 Jahren noch überhaupt keinen einzigen Christen. Also sie gehören zusammen mit einem anderen Ehepaar zu den ersten 5 Christen ihres Volkes, könnte man sagen. Also, die Geschichte von Alte und Della ist begeisternd und hat mich begeistert. Sie sind dabei, sie sind so richtige Pioniere für ihre Ethnie. Aber auf der anderen Seite hat mich das, was sie berichtet haben, auch nachdenklich gemacht. Und das will ich mit euch ein bisschen teilen am Anfang. Ihr müsst euch vorstellen, wir saßen zusammen im Klassenraum in unserer Jüngerschaftsschule. Sie waren Teil unseres Trainings. Das war im August jetzt, vor 6 Monaten. Jeder Schüler darf dann so am Anfang von sich erzählen, Zeugnis geben, wie wir so schön sagen, dass sich alle besser kennenlernen. So, und Alte und Della waren Teil dieses Trainings. Wir haben zusammen 2 Monate gelebt. Meine Hütte war neben ihrer. Und sie haben mir ihre Geschichte erzählt, oder uns allen. Bekehrt haben sie sich vor knapp 30 Jahren war das. Alte hatte damals einen Traum, in dem ihnen Jesus begegnet ist. Und er selbst sah sich auf so einer Art OP-Tisch liegen. Und ihm wurde wirklich das alte Herz rausoperiert, ein neues Herz eingepflanzt. Das war sein Traum. Und dann waren da jetzt zurück in der Nicht-Traumwelt, in der Realität, da waren 2 französische Missionare in der Region, in der nächstgrößeren Stadt, zu denen sind sie hin, weil sie von denen gehört haben. Und sie haben ihnen so die Basics im Glauben erklärt. Daraufhin ließen sie sich taufen, gründeten quasi die erste kleine Gemeinde in ihrem Stamm und fing einfach an, ihr Christsein zu leben. Die Missionare jedoch verschwanden wieder so schnell, wie sie gekommen waren. Und dann schloss er so seine Geschichte ab und sagte so im O-Ton: Und nun nach vielen Jahren, in denen wir alleine waren, sind wir froh, hier zu sein. Und dann bekommt er richtig feuchte Augen und sagt: Es ist das erste Mal, dass sich jemand richtig Zeit nimmt, uns im Glauben zu unterrichten. Und das ist bei mir so eingeschlagen wie so eine Bombe. Meine Frage war dann direkt an Sie: Was macht man so allein im Glauben? Was habt ihr gemacht die letzten Jahrzehnte? Wir haben viel Verfolgung erlebt, mussten einfach durchhalten, haben sie gesagt, haben gebetet, evangelisiert, mit mäßigem Erfolg, wie sie immer geklagt haben, und unsere Kinder im Glauben erzogen. Seine Frau Della ergänzte noch, dass sie ja leider nicht lesen konnten und daher auch keine Bibel hatten. Ja, und dann sagt sie, jahrelang konnten wir nur das E und das I, dann später das A und hat dann alle Buchstaben miteinander aufgelistet. Heute können sie alle Buchstaben und haben seit 2 Jahren angefangen, die Bibel zu lesen. Alle in der Klasse klatschten vor Anerkennung und ich habe mich einfach nur wieder mal gefühlt wie so im falschen Film. Da sitze ich nun so ungefähr so alt, wie Alto Christ ist, ein bisschen älter, und habe mich wie so oft in Niger mal wieder so reich, so wohlhabend gefühlt, jetzt gar nicht im materiellen Sinne, sondern so von der Herkunft her, vom geistlichen, vom theologischen Input, den ich in meinem Leben gehabt habe. Habe von Kindesbein immer in einer christlichen Familie, in einer lebendigen Gemeinde gelebt, hatte jede Woche alles, Kindergottesdienste, Jungschar, Jugendgruppe, Gottesdienste, Predigten, was noch, Mentoring, Freizeiten, Seminare, dass man sie nicht mehr zählen kann. 5 Jahre Theologiestudium dazu noch on top, habe zumindest, vielleicht 4, 5 verschiedene Bibeln in unterschiedlichen Übersetzungen zu Hause liegen, dazu noch in verschiedenen Sprachen und. Und Alto freut sich, dass er nach 30 Jahren jemand trifft, der ihn das erste Mal so richtig im Glauben unterrichtet. Das ist so ein bisschen die Unzufriedenheit in mir. Da passt was nicht zusammen, da ist ein zu großes Ungleichgewicht. Zunächst mal habe ich mich wahnsinnig gefreut für ihn, auch für uns. Dafür sind wir nach Niger gegangen, um Leute wie Alte und Della zu treffen, um uns in sie hinein zu investieren, um ihnen alles zu sagen, was wir wissen, um sie zu unterstützen, dass sie ihren Dienst besser machen können. Wenn da noch so ein alter Kauz wie Alto vor einem sitzt, dann ist das natürlich auch, dann macht er das demütig, dann ist das irgendwie rührend. Aber gleichzeitig kommen einem auch so viele Fragen in den Kopf geschossen. Wie kann es sein, wie geht es, dass solche Leute so lange Zeit alleine leben, alleine sind in ihrem Glauben? Wo war die Gemeinde Nigers, auch wenn sie klein ist? Wo war die weltweite Gemeinde? Da sind so viele Menschen auf der Welt, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, die noch nie eine Chance hatten, von ihm zu hören. Warum geht keine oder warum geht nur so wenige hin? Ist es Unwissenheit, ist es Bequemlichkeit vielleicht sogar? Ich weiß, es gibt ja Tausende von Altos da draußen, die alleine ihren Kampf kämpfen. Also, wo ist die Gemeinde? Wo sind vor allem die, um uns mal ein bisschen mit ins Boot zu holen, die mehr als 500 Millionen Christen weltweit, die im Überfluss leben, die Ressourcen haben, Erkenntnisse, Skills, Möglichkeiten zum Reisen und alles im Überfluss? Wo sind die Ausbilder, die schwächere Gemeinden in ärmeren Teilen der Welt helfen? Wo sind die bereit sind zu gehen? Wo sind die Beter? Wo sind all die Christen, denen es wichtig ist, dass diejenigen hören und sehen, die noch nie gehört und noch nie gesehen haben? So viel zu meinen Fragen. Ich weiß, es sind viele. Musste dabei dann zwangsläufig an Paulus denken. Da gibt es so einen Text in der Bibel, eine kleine Passage im Römerbrief, wo er auch so Frage an Frage aneinander reiht. Und ich lese die mal aus dem 10. Kapitel, das sind die Verse 13 bis 15. Ich habe das auch mitgebracht, dass wir das zusammen lesen können. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er dazu nicht beauftragt wurde? Beziehungsweise wenn er nicht gesandt wurde? Paulus war ein Gemeindegründer, ein Lehrer, vor allem aber auch ein Missionar. Mit Leib und Seele gäbe es keinen Paulus oder niemand, der seine Arbeit getan hätte, dann säßen wir heute alle nicht hier. Das ist uns vielleicht allen klar. Also er war der Missionar des ersten Jahrhunderts. Denn sein Herz und seine Leidenschaft war besonders bei denjenigen, die noch nie zuvor Kontakt mit dem Christentum gehabt haben. Und das war zu seinen Zeiten, in denen die Botschaft sich ja gerade mal anfing auszubreiten, fast die gesamte bekannte Welt und unter anderem halt auch Europa. Und er schaut auf diese Welt und stellt sich diese Fragen, diesen Fragenkatalog, in denen auch irgendwie seine Leidenschaft zum Ausdruck kommt, finde ich. Wie sollen die Menschen denn glauben, wenn ihnen noch niemand von Jesus erzählt hat? Wie kann ihnen jemand erzählen, wenn keiner sich berufen fühlt, wenn keiner gesandt wird, wenn keiner geht? Paulus geht und ist somit selbst irgendwie die Antwort auf all diese Fragen. Und in Römer 15, 20 sagt er, vielleicht auch mit einem gewissen Stolz, denke ich, ich gehe dahin, wo der Name von Jesus Christus noch unbekannt ist. In der Lutherbibel steht, ich setze meine Ehre drein, dorthin zu gehen, wo der Name Jesus noch unbekannt ist. Ich will Teil der Lösung sein. Ich will Teil von Gottes Plan sein, ein Werkzeug für die Erfüllung der Verheißung. Eine Verheißung, die Gott schon vor 4000 Jahren ja Abraham gegeben hat. Durch deine Nachfahren sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Aus seinem Plan hat Gott ja wirklich auch nie ein Geheimnis gemacht. Gottes Reich war nie erst nur ein exklusives Recht für Israel und auch nie nur für einen bestimmten Teil der Welt gedacht. Es war immer für alle oder für alle gedacht. In Jesaja 52, 15 steht zum Beispiel schon, denen nichts von ihm verkündet worden ist, die sollen sehen, und die nichts gehört haben, die sollen verstehen. So einer von Dutzenden Bibelversen, die so im Alten Testament auch schon stehen. Also Gottes Plan, seine Liebe, sein Freundschaftsangebot, das gilt für alle. Und er will, dass alle davon erfahren. Wie die Menschen auf sein Angebot reagieren, das ist dann im Bereich der Freiwilligkeit. Jeder kann damit machen, was er will. Menschen soll eine Möglichkeit geboten werden. Was aber optionslos ist, ist, dass alle von Gottes Angebot erfahren sollen. Und irgendjemand muss deswegen dieses Angebot überbringen. Wer kann das tun? Paulus wird also selbst die Antwort auf seine Fragen. Die Fragen sind natürlich auch als Appell zu verstehen an die Römer oder an die römische Gemeinde, an alle Gemeinden, Missionare auszusenden zu den Menschen dieser Welt, die noch nie von Jesus gehört haben. Aber darüber hinaus wird Paulus selbst zur Lösung dieses Problems, dass dort draußen Leute sind, die nicht nur wenig, sondern rein gar nichts von Gottes Botschaft wissen. Und an dieser Stelle habe ich auch wieder mein Privileg neu begriffen und habe dann vielleicht an diesem Tag in der Klasse da zusammen mit Aldo zusammen so ein bisschen feuchte Augen bekommen. Denn ich wurde an dieser Stelle ja ein Problem, eine Lösung seines Problems, dass er eben jemanden sucht, der ihn unterrichtet und ihn unterstützt in dem, was er tun will. Ich will aber nur noch mal ein bisschen auf die Fragen, die ich mir gestellt habe, eingehen. Wo ist die Gemeinde? Beziehungsweise was macht die Gemeinde? Ich rede jetzt erstmal nicht von der Christusgemeinde Barmbek Nord, sondern ganz generell die Gemeinde weltweit. Was tut sie für Leute wie Alto und für all diejenigen, die in totaler Unwissenheit leben bis heute? Wie ist eigentlich die Zwischenbilanz zu dieser tausend Jahre alten Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat? Durch dich sollen gesegnet werden, durch deine Nachkommen sollen gesegnet werden, alle Völker. Was ist geschehen, seitdem Jesus vor 2000 Jahren genau diese Verheißung genommen hat, sie in einen Befehl umformuliert hat? Nun geht hin in alle Völker. Nicht einige, nicht die meisten, in alle. Die Antwort ist, es ist sehr viel geschehen. Wirklich viel. Es gibt ungefähr, jetzt gehen wir so ein bisschen in Details, aber ich glaube, sie sind wichtig. Es gibt ungefähr 16.000 bis 17.000 Völker oder Volksgruppen auf dieser Welt. Volksgruppen oder ethnische Gruppen, wie man sie nennt, sind Gruppen von Menschen, die gemeinsam Sprache, Kultur und Geschichte teilen. Und die Mehrzahl dieser Volksgruppen gilt heute, aus christlicher Perspektive natürlich, als erreicht. Das bedeutet zum Beispiel, dass man eine Bibel hat in der eigenen Sprache, dass es zumindest einige lebendige Ortsgemeinden gibt und dass sich mindestens 2% der Bevölkerung, wie auch immer, zum christlichen Glauben bekennen. Deutschland zum Beispiel, einschließlich aller Untergruppen, was es so gibt, jetzt hier die Niedersachsen, die Friesen, ich weiß nicht, ob die Hamburger ein Volk sind, ich glaube ja nicht, wie auch immer, Deutschland, bleiben wir bei Deutschland, wie auch immer, gilt als erreicht. Das nimmt niemanden aus der Pflicht. Noch viel mehr Menschen brauchen Jesus. Unsere Familie braucht Jesus, unsere Nachbarn, unsere Stadt, sie alle, insofern sie ihn noch nicht kennen. Und das muss auch der Fokus dieser Gemeinde hier sein, da ihr von Gott hier nach Hamburg gestellt seid. Überhaupt keine Frage, da will ich jetzt nicht missverstanden werden. Erreicht bedeutet nicht abgehakt. Aber da Deutschland vom Evangelium erreicht ist, nehmen wir mal an, ich liege heute Nacht hier in Hamburg irgendwo in meinem Bett. Ich bin kein Christ, meine Eltern auch nicht, habe von christlicher Tradition oder von Gemeinden, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, aber Jesus erscheint mir im Traum, wie bei Alto jetzt, so ganz niegrisch, und fordert mich auf, ihm zu folgen. Dann kann ich am nächsten Morgen zum Beispiel, was man heutzutage so macht, ich könnte Jesus googeln und werde herausfinden, dass die Bibel von ihm spricht. Dann kann ich in einen Buchladen gehen und mir eine Bibel in meiner eigenen Sprache kaufen. ich muss auch gar nicht gehen, ich kann sie mir wieder, ich bleibe einfach online und bestelle sie mir und dann wird sie mir an die Haustür geliefert. Dann werde ich spätestens bei der Lektüre herausfinden, dass Jesus eine Gemeinde, dass er Nachfolger hat und dass sie sich in Gemeinden und Kirchen treffen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit aber auch sehr hoch, dass ich irgendjemand, nicht nur in meinem engen, sondern in meinem erweiterten Bekanntenkreis habe, der zu diesen Nachfolgern gehört, den ich mehr fragen kann. Der kann mir alles erklären, der kann mir erklären, die Häuser mit den spitzen Dächern und dem Pluszeichen obendrauf, das sind Kirchen und das ist eigentlich ein Kreuz und so weiter. Falls da überhaupt keiner wäre, dann kann ich wieder mich ins Netz begeben und mir eine Gemeinde suchen. Und höchstwahrscheinlich ist dann, egal wo ich in Deutschland wohne, eine in unmittelbarer Nähe zu Fuß, mit dem Fahrrad oder halt mit Auto, Bus oder Bahn zu erreichen. Das bedeutet es, in einem erreichten Land zu leben. Es geht nicht darum, dass alle Christen sind, sondern dass Information und christliches Zeugnis in Form von anderen Christen irgendwie verfügbar sind für mich. Dass es eine Wahl gibt. Und das ist jetzt schwer für uns, aber versucht euch mal so ein bisschen in Altuslage zu versetzen. Es war eine wunderbare Fügung, dass gerade ein Missionar in der Gegend war, von dem er sich taufen lassen konnte und ein paar Basisinfos ergattern konnte, aber ansonsten war da nichts. Stell dir vor, du bist Einzelgänger in einem neuen Glauben, in einer Umgebung, die davon nichts wissen will, wirst deswegen täglich auch ausgegrenzt, beleidigt, hast nichts, außer ein neues Herz, das ist absolut das Wesentliche, aber ansonsten keine Bibel, keine Information, keine Gemeinde in der Nähe, keine Grundkurse, keine Anleitung zum Leben, keine christliche Tradition, keine Lieder, keine christlichen Lieder, keine Antworten auf all meine Fragen, keine Ermutigung von Geschwistern. Das bedeutet es, in einem unerreichten Land oder einer unerreichten Volksgruppe zu sein. Und in Niger, wo wir arbeiten, gelten noch alle außer einer Ethnie als unerreicht. Weltweit gelten noch 4.400 Volksgruppen als unerreicht. Das sind 4.400 Ethnien, in denen sich allerhöchstens ein ganz, ganz verschwindend geringer Teil der Bevölkerung zum christlichen Glauben bekennt. Und in denen es keine einzige bekannte Gemeindegründungsaktivität in den letzten Jahren gibt. Und diese 4.400 Ethnien repräsentieren rund 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt. Und darüber hinaus gibt es noch 490 Völker, die überhaupt nie und keine Berührung mit dem Evangelium haben, wo es keinen einzigen Christen, geschweige denn eine Gemeinde gibt. Ja, eins dieser Völker befindet sich auch noch in Niger. So, wenn man sich jetzt fragt, okay, das sind jetzt alles Zahlen, wo befinden sich all diese Volksgruppen überhaupt? So konzentrieren sie sich logischerweise dort, wo all die anderen, geografisch gesehen, all die anderen Weltreligionen beheimatet sind. Und in der Missiologie nennt man diese Region das 1040-Fenster. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gehört hat. Das ist der Bereich zwischen dem 10. und dem 40. nördlichen Breitengrad von Westafrika bis nach Ostasien. Hier in diesem Fenster befinden sich 95% aller unerreichten Volksgruppen dieser Welt. Also fast alle der 1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang zur christlichen Botschaft haben, leben hier. Und darüber hinaus noch viel mehr, die einen sehr eingeschränkten Zugang haben. Im Gegenzug sind alle anderen Weltreligionen hier zu Hause. Hier haben wir den Islam im mittleren Nahen Osten, Nordafrika, dann Hinduismus, buddhistischer Raum und China. Wie gesagt, alle anderen sind dort. Der kleine rote Punkt da, das ist Altus zu Hause. Genau, da kommt er her. Und ja, also 1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang zur christlichen Botschaft haben, leben hier. Wie können sie an Jesus glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht gesandt wurde? Apropos Senden, wenn man mal alle in cross-kulturellen Missions- oder Senderorganisationen erfassten Missionare zusammentut, gibt es weltweit 400.000 Missionare. Und ich weiß nicht, ob sich das für euch jetzt viel oder wenig anhört, belassen wir es erstmal bei der Info. Das Problem ist jedoch, dass von diesen 400.000 Missionaren nur 3% zu den unerreichten Volksgruppen oder in dieses Fenster reingehen. Nur 3% von allen unseren Missionaren gehen dorthin. Sagen wir mal 10.000 bis 15.000. Der Rest, also 97%, ist in Gebieten der Welt, die zwar auch Hilfe brauchen, überhaupt keine Frage, aber wo die christliche Botschaft in der Gesellschaft schon angekommen ist. Noch ein bisschen drastischer veranschaulicht, nehmen wir mal nur die sogenannten evangelikalen Christen weltweit, von denen es circa 330 Millionen gibt auf der Welt, dann gehen also nur 0,0005% Mitglieder aus unseren Gemeinden in die unerreichten Gebiete dieser Welt, um Jesus bekannt zu machen. Und das sind jetzt nur Zahlen und ich kann euch garantieren, die stimmen nicht, zumindest nicht genau, aber grob. Auf jeden Fall decken sie sich mit meinen Erfahrungen, warum Leute wie Alpha und Della so viele Jahre lang keine Hilfe bekommen. Denn wenn 15.000 Menschen zu 1 Milliarde gesandt werden, dann kommt es zwangsläufig zu vielen weißen Flecken auf der Landkarte. All das führt mich zu zwei Fakten. Der erste ist, dass Christen viel zu wenig Missionare in andere Länder schicken. 400.000 auf die Welt gesehen sind nicht viel. Und es gibt hunderte Millionen Christen weltweit. Sind es wirklich nur 400.000 davon plus ihre sendenden Gemeinden, die das auf dem Herzen haben, dass auch andere Völker Gottes Botschaft hören? Fakt Nummer zwei ist, dass die vorhandenen Missionare meistens nicht dorthin gesandt werden, wo geistlich gesehen der größte Mangel ist. Und ich sage nicht, dass vorhandene Missionare was falsch machen. Dort, wo sie sind, werden sie gebraucht. Ich sage nur, dass wir viel mehr zusätzlich brauchen, viel mehr, die das gleiche Ziel wie Paulus haben. Wir wollen am dringendsten dorthin gehen, dort hineinwirken, wo der Name Jesus noch unbekannt ist. Wirklich nur 3% aller Missionare aus evangelikalen Gemeinden sind dorthin gesandt, wo sich 95% aller unerreichten Menschen auf dieser Welt befinden. Und das ist, ich sage es jetzt einfach mal soft, zumindest strategisch schwach. Ja. Als Alter eine Bibel wollte, hat er sie über einen Kontakt in der nächstgrößeren Stadt 90 Kilometer westlich von ihm in Agadez erhalten. Wenn er eine Coca-Cola will, dann gibt es in seinem Dörfchen eine Grashütte, wo es getrocknete Bohnen, Hirse und Speiseöl und warme Cola gibt. Und keine Ahnung, wie die das machen von Coca-Cola, aber irgendwas machen die besser. Also es gibt über 1 Milliarde Menschen weltweit, die keinen Zugang zu Gottes Botschaft, zur Botschaft der Bibel haben. Und ich will abschließen, wie können wir alle, und jetzt mal wieder rausgezoomt aus diesem weltweiten Leib, reingezoomt in die, wie sagt ihr, CGBN, das Christusgemeinde Barmbek, wie kannst du Teil der Lösung sein? Und dazu habe ich jetzt drei relativ einfache und schnelle Antworten. Und die erste betrifft statistisch vielleicht eine, vielleicht zwei Personen in diesem Raum. Ich will sie aber trotzdem geben und sie heißt G. Vielleicht gibt es jemand hier oder sogar zwei oder einige, die Gott beruft oder schon berufen hat, zu gehen, in ein anderes Land zu gehen. Wenn dem so ist, dann zögere nicht und geh. Informiere dich, geh am besten dorthin, wo am meisten Hilfe gebraucht wird, wo am meisten Not ist. Die meisten hier könnten sich sowas nie vorstellen, das weiß ich, und das liegt vielleicht daran, dass ihr dazu einfach nicht berufen seid. Dann wisst ihr aber hoffentlich, wozu Gott euch hier berufen hat. Einen Ruf von Gott zu bekommen und ihn dann zu befolgen, das ist nicht besonders mutig, nicht besonders besonders, es ist einfach normal, wenn wir Jesus folgen. Und für die allermeisten von euch ist das hier in Hamburg und Umgebung. Für einige jedoch woanders. Also wenn hier jemand ist, der eine solche Tendenz in ein anderes Land verspürt oder zumindest schon mal offen ist, zögere nicht. Fang an, dich zu informieren, deine Gemeindeleitung zu fragen. Fang an zu planen. Investiere vielleicht erstmal ein Jahr im Ausland, um Mission kennenzulernen. Ich will noch hinzufügen, dass diese Region, die ich gerade gezeigt habe, die unerreichten Gebiete dieser Welt, die sind natürlich nicht umsonst unerreicht. Wenn es schön und angenehm wäre, in der Sahara zu evangelisieren, dann würde es dort mehr geben. Dann würde es mehr Leute machen. Wenn es leicht wäre, in Bangladesch eine Gemeinde zu gründen, dann gäbe es dort einige. Wenn man ohne Gegenwind jetzt in Bagdad, Teheran oder Tripolis predigen könnte, gäbe es dort mehr Prediger. Paulus war nicht umsonst der Apostel, von dem wohl am meisten Leid berichtet ist. Der Apostel, der in die unerreichten Gebiete ging, musste auch am meisten leiden. Was es also braucht, sind Christen, die bei aller gebotener Vorsicht, die man heutzutage haben muss, Leid und Risiko nicht scheuen, um Jesus bekannt zu machen. Das ist alles. Und wenn du so jemand bist und es dich aus Deutschland wegdrängt, dann geh. Das war der erste Punkt. Zweitens, umgekehrt, bleib hier und heiße willkommen. Was meine ich damit? Wir sind in einer Situation, in der viele Menschen, deren Volksgruppen zum großen Teil als unerreicht gelten, zu uns nach Deutschland kommen. Menschen aus Nordafrika, der Türkei, aus Iran oder Afghanistan, das sind fast alles Leute aus großen ethnischen Gruppen in diesem 1040-Fenster, wo es teilweise auch gefährlich ist, hinzugehen, aber die Leute kommen hierher. Geistlich gesehen ist das keine Bedrohung, sondern eine Riesenchance. Wer bei dem Gedanken an diese Menschen mehr an Grenzsicherung als an eine wunderbare Gelegenheit denkt, Jesus bekannt zu machen, sorry, aber hat Gottes Anliegen für diese Welt nicht begriffen oder längst vergessen. Hier ist eine super Gelegenheit, eine Antwort auf Paulus Fragenkatalog. Wie können Sie glauben, wenn Sie noch nie gehört haben? Wie können Sie hören, wenn niemand Ihnen die Botschaft verkündet? Wie soll jemand hingehen und die Botschaft verkündigen, wenn er nicht gesandt wird? Antwort, ich schicke sie zu euch. Und für alle, die nicht bis ans Ende der Welt gehen wollen, ist das eine gute Nachricht. Denn die Enden der Welt kommen in unsere Nachbarschaft. Und wir müssen nicht mehr ins Flugzeug steigen, Ozeane und Wüsten überqueren. Es reicht oft, die eigene Straße zu überqueren. Und das ist doch genial. Nicht unbedingt für mich, weil ich es viel aufregender finde, eine Wüste zu überqueren als die eigene Straße. Deswegen bin ich ja auch, wo ich bin. Aber für alle, die eigene Straße bevorzugen, die Welt kommt nach Deutschland. Und das ist ein Riesengeschenk. Heißt es willkommen. Heißt es als Gemeinde willkommen. Das war der zweite Punkt. Auf den letzten Punkt will ich am meisten Gewicht legen gerne, da er erstens am wichtigsten ist und zweitens jeder mitmachen kann. Und der heißt Bete. Und ich wollte euch heute aufmerksam machen auf einen Teil dieser Welt, der so ein bisschen ja, aus dem Fokus ist, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Für all die Menschen und Völker, die es immer noch auf dieser Welt gibt, die Jesus weder in anderen Menschen sehen, noch von ihm hören. Betet also regelmäßig, am besten nicht nur heute, sondern regelmäßig für die unerreichten Menschen auf dieser Welt. Betet, organisiert euch im Gebet, macht Gebetspläne, die gibt es zuhauf auch im Internet. Betet, dass Gott mehr Arbeiter schickt für die Missionare, die bereits dort sind. Betet für uns, betet für, gegen all die Widerstände, die wir haben, für uns, unsere lokalen Mitarbeiter und Auszubildenden. Gottes Verlangen ist es, dass die ganze Welt, dass alle ihn kennenlernen. Und dieses Verlangen hat er uns zur Aufgabe gemacht. Und diese Aufgabe erreichen wir nur im Gebet. Wir haben das vorhin schon kurz anklingen lassen, warum das so ist. Je länger ich in Niger bin, habe ich gesagt, desto mehr erlebe ich Gebet als eine Kraft bzw. eine Waffe, mit der wir kämpfen. Gerade an der Schule, die wir haben, wir merken das immer wieder, dass es nicht zuerst wir sind, die eine gute Arbeit machen oder auch nicht, sondern dass wir an einem geistlichen bzw. an einem spirituellen Kampf teilnehmen. Und in den meisten Fällen, wo wir merken, dass gerade etwas Gutes passiert, dass Schüler vorankommen, dass Leute ihre Berufung halten, dass wir taufen und aussenden, was auch immer, da ist direkt Anfechtung da. Krankheiten, Störungen durch Dorfbewohner, Streit, schlechte Träume, Attacken in der Nacht, wie die Leute sie haben, was auch immer. Gott will Leben geben. Und der Feind will das rauben und zerstören. Das ist immer so. Das ist die permanente Realität. Und der begegnen wir im Gebet. Und das hat bisher immer geholfen. Also Gebet ist eine Kraft. Es ist nicht nur eine Beziehungspflege, nicht nur Kontakt, sondern es ist eine Kraft, die wir haben, an Gottes Plan in seinem Reich mitzuarbeiten. Unsere Art und Weise, wie wir kämpfen. Wir erreichen nichts mit Waffen, sondern nur durch das Gebet. Also das sind die drei Punkte. Wie kann jeder von uns oder einige von uns Teil von diesem Plan Gottes sein? Geh, heiße willkommen, bete. Und ich habe mir gedacht, dass wir genau das Letzte jetzt zum Abschluss tun. Gemeinsam, dass wir sozusagen so ein bisschen in die Praxis übergehen oder mit der Praxis abschließen. Dass wir gleich gemeinsam aufstehen und für diejenigen beten, die noch nie von Jesus gehört haben, die ihn noch nie gesehen haben. Kleine Herausforderung für euch. Ich habe mir gedacht, dass wir das so machen wie in Niger, aber auch wie in vielen anderen Teilen der Welt gebetet wird gerne. Dass wir es gemeinsam tun, in Niger betet jeder für sich, das heißt, es gibt nicht die Gebetsgemeinschaft, wo man nur auf den anderen hört, sondern jeder betet für sich, jedoch hörbar, in seiner Stimme, laut. Nicht schreien bitte, nicht schreien, mit seiner normalen Stimme, wie man spricht, man betet einfach. Wir beten quasi im Chor, als Gemeinschaft, jeder mit seiner gehobenen Stimme. Aber jeder sein eigenes Gebet. Glaubt ihr, wir schaffen das? Oder? Ja? Also, falls es hier Gäste gibt, die sich damit unwohl fühlen oder Leute generell sich damit unwohl fühlen, kein Problem, bleibt sitzen, betet für euch selbst oder schaut euch das Ganze an, entspannt euch. Aber ansonsten würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach 1 bis 3 Minuten und ich mache dann den Abschluss. Und für alle, die gern konkreter beten wollen, ich habe mal ein paar Namen und Bilder mitgebracht. Und das sind alles wirkliche Leute mit ihren wirklichen Namen, die bei uns in der Schule waren und teilweise sind. Das sind alles Leute, die in Regionen sind, wo Jesus noch nicht bekannt ist. Betet gerne für sie, für ihre Arbeit, für ihre Versorgung, für ihre Familien. Das sind auch Leute, die jetzt, denen das alles nicht unbedingt leicht fällt. Die wären auch viel lieber vielleicht in einer Großstadt, wo sie ihre Kinder zu einer besseren Schule schicken können und so weiter. Aber Gott hat ihnen aufs Herz gelegt, zurück zu ihren Ethnien zu gehen, in entlegene Gebiete zu gehen. Und ja, ihr könnt auch gerne die Augen auflassen, ein bisschen euch diese Namen anschauen und die Bilder und einfach für die Leute beten. Ansonsten gern, wie ihr wollt, einfach für das, was Gott euch jetzt aufs Herz legt. Okay? Dann. Ja, einfach schon so viel passiert ist in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Herr, du hast dein Herz für diese Welt und du rufst Menschen zu dir schon von Anfang an, Herr. Und das ist dein Verlangen, Herr, dass alle vor deinem Thron stehen. Dass ja jedes Volk, jeder Stamm, jede Sprache, jede Kultur, dass ja überall Menschen herkommen und ja dich anbeten, Herr. Das ist das Ziel. Lobpreis für dich. Ja, und wir danken dir, dass ja du Menschen berufst, auch heute noch, die dorthin gehen, wo du noch nicht bekannt bist, Herr. Herr, aber wir wollen das noch viel mehr sehen. Wir wollen ja sehen, wie viel mehr Arbeiter geschickt werden, Herr, denen es egal ist, ja, was sie in ihrem Leben erreichen können, sondern die einfach alles wollen für dich und dein Reich, Herr. Ja, und da bitte ich dich, dass du ja solche Leute erwächst, Herr, dass sie lokal aktiv sind, Herr, aber auch dorthin gehen, wo ja du so dringend gebraucht wirst, Herr, wo so viel Dunkelheit ist. Ich bitte dich für alle Namen hier an dieser Wand, ja, hinter denen Leute stehen mit ihren Familien, Herr. Ich bitte dich um deinen ja, göttlichen Schutz, um deine Leitung. Ich bitte dich um Versorgung und ja, dafür, dass sie zu ihren Lebzeiten sehen, ja, wie die unter ihren Volksgruppen Großes erwachsen lässt, Herr. Ich danke dir, dass wir mit und für diese Leute heute beten können, Herr. Und bitte ich für uns, ja, dass alles, was ja heute gesagt wurde, Herr, wo du sprichst, ja, dass du es wirklich in uns bewegst und einpflanzt, Herr, dass es ja nicht wieder rausgerissen wird vom Feind, sondern dass wir einfach ja das tun können, was du von uns willst, Herr. Und was auch immer es ist, Herr, wir wollen dir nachfolgen und ja mit dir gehen und für dich dein und mit dir dein Reich bauen, Herr. Danke, dass wir Teil davon sein dürfen. Amen.